Die Zukunft kommt, egal wie die kurzfristigen Nachrichten aussehen. Darüber möchte ich heute kurz sprechen.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Ich habe letzte Woche, nein, gestern erwähnt, dass die ESG, das ist spannend, ich bin hier so langsam geworden, dass ich Aufnahmen, die ich ja vor Tagen gemacht habe, das Gefühl habe, das ist schon eine Woche her. Bin jetzt seit einer Woche da und habe das Gefühl, dass ich bin noch gar nicht eine Woche da. Habe dieses Gefühl, dass ich schon 2, 3 Wochen da bin. Gebe ich ein gutes Zeichen. Eine Woche zum Ankommen, eine Woche zum Dasein, eine Woche dann wieder zum Hochfahren. Na, mal sehen, wie es mir weiterhin gehen wird, aber bis jetzt sehr, sehr, sehr entspannt. Ich habe über ESG gesprochen und bei ESG ist die Frage der Nachhaltigkeit und der zukunftsweisenden, sowohl Managemententscheidungen als auch zukunftsfähige Produktinhalte immer wieder ganz wichtig und nehme deswegen das heute so als Thema auf. 2023 wird eine Abkühlung erwartet, gerade im Technologie- und im Chipsegment. Und unabhängig davon ist aber ganz wichtig, sich die Frage zu stellen, wie schauen denn Trends für die Zukunft aus? Und all jene Punkte, die ich jetzt ansprechen werde, werden nicht alle in einem Portfolio abbildbar sein. Aber ich denke, die sind schon mal ganz wichtig, damit man sich selber die Frage stellt, wenn irgendwelche Investmententscheidungen getroffen werden oder die Portfolios beleuchtet werden, ob diese Themen sich bei mir denn überhaupt wiederfinden. Gibt es die? Wenn ja, wie schaut das überhaupt aus? Wie wird das abgebildet? Und für solche Überlegungen sind immer wieder die Zukunftsforscher ganz interessant, weil sie sich eben mit der Zukunft beschäftigen und mit Trends beschäftigen, die kommen könnten. Teilweise sind diese Trends schon da, teilweise sind sie schon Teil unseres Lebens und werden sich verstärken. Manche Trends kommen und gehen dann wieder, weil sie sich nicht durchsetzen. Manche kommen und verdienen auch Geld und können bleiben. Manche Trends schaffen es gar nie, in ein echtes Geschäftsmodell den Sprung zu machen und werden deswegen verschwinden. Andere sind sehr gut und die werden dann von Unternehmen aufgekauft. Bei solchen Zukunftsmodellen wissen wir oft noch nicht, welche Firmen dann dominierend sein werden. Aber solche Trends schaffen auch neue Giganten. Wenn wir uns anschauen, die heutigen großen Big-Unternehmen waren vor 20 Jahren noch nicht einmal da und sind mit neuen Trends dann als Wellenreiter ganz vorne weggaloppiert. Also die Themen können grundsätzlich mal inspirierend sein, ja, sich damit zu befassen und auch immun zu sein, um nicht überrascht zu werden, wenn diese Themen auftauchen. Es gibt in Amerika, wo denn sonst, eine recht interessante Veranstaltung jedes Jahr. Das ist die SXSY, South by South West, ein Kongress in Austin in Texas. Und hier diskutiert man tagelang bestimmte Themen, die eben in der Zukunft interessant sein werden. Ich habe jetzt nicht alle Themen, sondern daraus einiges rausgegriffen, aber nur, dass man ein Gefühl dafür bekommt, was alles dort diskutiert wird. Das sind Themen wie die Frage, wie schaut 2050 allgemein unser Leben aus? Wie wirkt sich diese ganze Entwicklung auf Brands aus, auf die großen Marken? Wie schaut es in der Zivilgesellschaft aus? Wie entwickelt sich Climate Change, also die ganze Klimaänderung aus? Wie wird es im kreativen Bereich sein, bei Film, Theater, Kultur, Design? Wie wird die Energiefrage sein? Wie verändert sich die Filmindustrie, die Nahrungsmittelindustrie, Musik, Gamer-Szene, Gesundheit und Medizintechnik, Media, Sport, Startups, die gesamte technische Industrie, Transportwesen, Workplace, also die Arbeitsplätze und Arbeitswelt, wie sich das alles verändert. Also wirklich will ich viele Themen, auch sehr interessante Diskussionen. Und daraus habe ich einiges rausgenommen, um einfach zu sehen, was ist ableitbar. Und das, was da diskutiert wurde in der jetzt heurigen Veranstaltung, war die Frage, wie wird sich die Digitalisierung auf unser Leben auswirken, in welchen Bereichen? Und wie gesagt, aus dem Blickwinkel einer Zukunftsforscherin überwiegend, Annie Webb ist die Veranstalterin, die hier als gedankliche Federführung diese Veranstaltung leitet. Ein Punkt: Cyberwaffen. Es kommt deutlich raus, dass die zukünftigen Konflikte nicht mehr nur, auch wenn wir jetzt in Russland das Gefühl haben, dass der Putin uns in die Vergangenheit beschleunigt mit den klassischen Kriegsmethoden der Vergangenheit, den Zerstörungen, aber dennoch werden die meisten Konflikte über Cyberangriffe ablaufen. Auch hier spielt sich sehr viel im Cyberbereich ab und somit wird Schutz gegen Cyberangriffe im Vordergrund stehen. Die meisten großen Rüstungskonzerne rüsten derzeit nicht nur direkt in die simple Waffenindustrie und Waffenproduktion und die physischen Waffen, sondern immer mehr auch im Bereich der Cyberwaffen. Und ein Nebenprodukt aus dieser Produktion wird die gesamte Sicherheitsindustrie sein mit den ganzen Sicherheitssystemen. Erfahrungsgemäß läuft die Sicherheitstechnologie etwas hinterher, weil zuerst müssen Dinge da sein, gegen die man sich dann versucht zu verteidigen. Und das ist zum Beispiel eine Thematik, die in der ESG Frage erst ganz kritisch zu beleuchten sein wird, wo und wie positioniert sich Waffenindustrie. Auch jeder einzelne Anleger muss sich hier die Frage stellen, wie geht man als Anleger damit um. Wir sehen, wie weit das einerseits notwendig wäre, sich verteidigen zu können, um nicht überrannt zu werden, wenn nicht rechtzeitig man vorbereitet ist auch auf die Verteidigung, dann kann man mit Schnappatmung dazuschauen, wie jemand kommt und sehr primitiv Länder überrennt. Also das ist eine Thematik, die laut Zukunftsforschern sehr stark weiter im Vordergrund sein wird. Eine zweite Thematik, die hier diskutiert wurde, dass der Ukraine-Krieg und dieser Konflikt mit Russland die Krypto-Weltentwicklung beschleunigt. Ich denke nicht, dass die derzeitigen Kryptos hier eine wichtigere Rolle spielen werden, sondern eher eine Bereinigung, nämlich von den Zehntausenden Coins, die da irgendwie in den vergangenen Jahren erfunden wurden, davon werden sehr viele verschwinden, aber dieser Trend Richtung E-Euro, E-Dollar, E-Yen wird weitergehen. Wir sind ja heute schon, ich bin hier auf Korsika und man sieht die Spannung, weil viele kleine Händler und viele kleine Geschäfte würden gerne Cash bezahlt werden. Warum? Naja, dafür gibt es halt Erklärungen. Aber auf der Konsumentenseite will man gar nicht mehr. Und lieber steht der Kunde auf und wenn man ein Restaurant betrifft, ist die erste Frage, kann elektronisch bezahlt werden, mit Karte oder Telefon? Und wenn nein, dann gehen die Leute, aber die gehen nicht zum Bankomaten, sondern sie gehen woanders hin. Und dieser Trend wird sich weiter verstärken. Das ist natürlich viel, viel einfacher, simpler. Telefon hat jeder immer mit. Und darüber zahlen zu können, ist natürlich einfacher, als irgendwelche Coins permanent rumzuschleppen, in der Tasche zu haben, zu klimpern oder Geld. Und dieser Trend verstärkt sich auch auf der Ebene der zentralen Institutionen, sprich Notenbanken, Zentralbanken. Es wird auch erwartet, dass natürlich mit elektronischen Zahlungsmitteln viel genauer die Geldströme gesteuert werden können. Es gibt ja einen ganz wesentlichen Kritikpunkt in der Pandemiehilfe, dass hier teilweise sehr unkoordiniert und in die Masse Gelder hinausgeschmissen wurden und viele das Geld bekommen haben, obwohl sie es gar nicht notwendig gehabt haben. Und das war aber notwendig, um die Schwächeren zu erreichen, hat man solche quasi Randerscheinungen mitgenommen. In der komplett elektronischen Zahlungswelt wird das viel präziser möglich sein. Natürlich müssen da noch, das ist nicht gar keine Frage, die Datenschutzfragen noch geklärt werden. Aber wir sehen hier, China ist ganz weit vorne in dieser Thematik. Und das ist ein Stück weit auch ein Experiment für die ganze Welt, um zu sehen, okay, welche Konfliktpunkte tauchen auf, die man dort vielleicht nicht lösen will, aber die wir lösen wollen und dass wir dann diese Themen anders angehen. Eine dritte Thematik war bei dieser Konferenz die Frage des Metaversum. Dass diese Metaverse-Welt sehr stark weiterhin kommen wird, dass die Gesellschaft dafür, die Bereitschaft der Gesellschaft aus der realen Welt in eine Metaverse-Welt, in eine irreale Welt zu flüchten wächst. Damit ist die Nachfrage stärker da. Und es wird deutlich stärkere, sanftere Übergänge und Kopplungen geben zwischen der realen Welt und der Metaverse-Welt mit teilweise solchen Geschäftsmodellen, die sinnvoll sind, wo zum Beispiel in der Medizintechnik oder auch in anderen wirtschaftlichen Bereichen die Metaverse-Welt sinnvoll eingesetzt werden kann. Die Brillen, die wir heute kennen, die werden ersetzt durch Produkte, die deutlich angenehmer sind, nicht so globig, nicht so schwierig zu handeln, aber die Endgeräte, die werden sich natürlich noch entwickeln. Und deswegen kommt dieser Metaverse-Welt stärker in unser Leben hinein. Dann war die nächste Thematik die Frage nach den NFTs. Gerade im Bereich der Kryptos ist es ja in den vergangenen Jahren sehr stark gehypt worden. Und da war auch die Frage, ist es ein Hype oder stehen wir vor einem Crash sogar in diesem Bereich? Und die allgemeine Meinung ist, dass die NFT-Frage ein Hype war, aber wie bei klassischer Kunst, wird es so sein, dass es auch dort Experten geben wird, wie es in der Kunstwelt Experten gibt, die ganz genau wissen und Hintergrundinformationen haben, was ist gut, was ist sinnvoll, womit macht es Sinn, sich zu beschäftigen und welche Themen sind einfach nur hochgehypt. Es wird auch hier in dieser NFT-Welt Sammler geben, die sammeln ohne Gewinnerwartung. Kein Mensch, der heute irgendwo ein Gemälde kauft, oder viele Menschen kaufen Bilder und Gemälde nicht deswegen, weil sie erwarten, dass das Ding jetzt im Wert um zig Prozent steigen wird, sondern weil ihnen das Bild einfach gefällt. Ich habe einige Gemälde zu Hause. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die preislich zuzuordnen sind, aber es ist mir auch völlig egal, weil ich würde es auch nicht verkaufen. Selbst wenn die sehr viel wert wären, da wäre ich eher traurig, weil dann wäre vielleicht die Verlockung da, die zu verkaufen. Aber ich will sie gar nicht, weil die mir einfach gefallen. Und so ähnlich wird es auch in der NFT-Welt sein. Dieser Hype, den wir jetzt über 2 Jahre gesehen haben, wird sich abflauen, aber wird nicht verschwinden, sondern eben in dieser Sammlerszenerie bleiben. Fünfter Punkt. Hightech-Medizin zu Hause aus dem Wohnzimmer. Hier ist sehr stark diskutiert worden, dass sehr, sehr viele Unternehmen, die in unserem Leben täglich präsent sind, derzeit daran arbeiten, Medizintechnik, entweder von der technischen Seite her, sprich Software, oder Medizintechnik, Medizin und Medikamente in Nahrungsmittel zum Beispiel hineinzugeben. Die arbeiten daran, dass sie stärker präsent sind und auch die Vernetzung durch Software und über Technik kommt deutlich stärker, dass die Mediziner, die Ärzte, die Spitäler die Möglichkeit haben, ohne dass der Patient hintransportiert wird, mit Hilfe der Technik sehr hochwertige Diagnosen zu stellen und sofort quasi zu Hause oder im Wohnzimmer schon Behandlungen einzuleiten. Ein Punkt, das als nächstes, als Punkt Nummer 6 kommt und dazu gekoppelt werden kann, das ist die Frage der künstlichen Intelligenz. Die künstliche Intelligenz wird immer stärker und stärker präsent sein. Die künstliche Intelligenz ist ja auch heute schon präsent. Es sickert nur so ein, dass wir das teilweise gar nicht merken. Wenn man zum Beispiel auf eine Homepage geht von unterschiedlichen Dienstleistern, dann haben wir heute schon die künstliche Intelligenz präsent, indem zum Beispiel Chat-Roboter uns Fragen stellen, wenn die sagen, hallo, ich bin die Clara oder ich bin der Josef oder wer auch immer und wie kann ich deine Frage beantworten? Alleine aus den Antworten heraus kann man schon entnehmen, dass das eben künstliche Intelligenz Antworten sind. Die werden immer feiner. Und es ist nur mehr eine Frage der Zeit, wann die künstliche Intelligenz in der Lage ist, so mit uns zu kommunizieren, dass wir nicht mehr in der Lage sind, zu unterscheiden und zu erkennen, dass das kein Mensch, sondern eben eine KI-Antwort ist. Das öffnet natürlich ganz andere Themen und Fragen. Sind wir schon so weit, dass wir die künstliche Intelligenz nicht mehr steuern können? Hat die künstliche Intelligenz in der Entwicklung schon bestimmte Barrieren überschritten oder noch nicht? Aber bei dieser Konferenz ist hauptsächlich eben diskutiert worden, wird die KI in unserem Leben weiterhin eine Rolle spielen? Und da kommt die Antwort eindeutig mit Ja raus. Das, was wir heute sehen, sind noch die Anfänge und es wird sich verstärken. Nächster Punkt. Roboter werden immer stärker in sogenannten Schwärmen zusammenarbeiten, zusammenspielen. Das werden überwiegend Arbeitsabläufe sein, die sehr einfach sind. Natürlich wird dieser Bereich immer stärker genau jene Menschen betreffen, die nicht sehr hochwertig ausgebildet und mit Fähigkeiten versehen in der Arbeitswelt sind, die nicht automatisiert werden können. Die Aussage, dass alles, was automatisiert werden kann, automatisiert werden wird, diese Aussage verstärkt sich ganz klar mit Einsatz von Robotern. Und diese Roboter werden aber nicht mehr nur isoliert in einzelnen Bereichen arbeiten, sondern über die Cloud-Technologie, über die Wolke, räumlich versetzt, in unterschiedlichen Bereichen vernetzt miteinander arbeiten können. Und das wird sich sehr, sehr stark verstärken, auch in der Automatisierung in vielen Bereichen. Punkt Nummer 8. Die Pandemie und die Pandemien der Zukunft werden die Privatsphären einschränken. Das sind wir heute schon, wenn wir uns überlegen, und Vorreiter ist hier in diesem Bereich, Einschränkung der Privatsphäre ist ganz klar China. Aber wenn wir nur die Covid-Pandemie hernehmen, was da an Daten gesammelt wurde und was damit dann passiert ist und wie weit die Daten ausgewertet wurden und was man darüber weiß und wie viel Privatsphäre aufzugeben wir sogar bereit waren, das wird sich verstärken. Und als Punkt 9, Weltraum. Die Erweiterung, also unsere Expansion Richtung Weltraum wird weitergehen, aber in diesem Bereich werden die Privatinvestoren hier noch nicht mitgehen können. Ich würde das sagen, das ist sogar für Investoren eher eine Falle, wenn damit geworben wird, dass man jetzt sich an der Weltraumtechnologie beteiligt. Wir werden darüber immer mehr hören, weil aus dem Blickwinkel der Rohstoffbeschaffung wird diese Expansion notwendig sein und wird weiter vorangetrieben werden. Ich sehe gerade, die 20 Minuten sind wieder mal aus. Ich habe hier diese 9 Punkte nur mal rausgegriffen, um ein wenig mal eine ganz andere Sicht hier mit ins Spiel zu bringen, weil die Zukunft kommt tatsächlich so oder so, egal was die Nachrichten heute, morgen, übermorgen bringen. Und es ist ganz gut, so aus der Ferne über diese Themen sich Gedanken zu machen. Einerseits, um zu sehen, was ist wie in meinem Portfolio, bei den Unternehmen in meinem Portfolio drinnen. Manche Themen können wir, wie gesagt, im Kapitalmarkt schon abbilden, manche nicht. Manche sollten wir einfach wissen, um einfach immun zu sein und nicht so leicht auf irgendwelche Wunderideen dann reinzufallen. Ich hoffe, dass das heute auch interessant war und freue mich, wenn wir bei einem nächsten Podcast uns wieder hören aus dem Kaffeesatz.
Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.